Audio Now.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan mit dem, das ist jetzt nicht von mir, sondern es ist ein Zitat aus einer Instagram-Direktnachricht, dem frechen Früchtchen aus Österreich. Franziska Singer, ich grüße dich.
Ja, servus.
Jetzt darfst du mal raten, ob das ein Mann oder eine Frau war, die dich als freches Früchtchen aus Österreich bezeichnet hat.
Also ich kenne Frauen, die sowas schreiben würden. Aber ich nehme mal, also mein erster Gedanke war, es ist ein Mann.
Ja, natürlich ist es ein Mann.
Und ich danke für das Kompliment.
Ja, ich glaube, man kann das durchaus als Kompliment nehmen. Also so habe ich es zumindest verstanden.
Ja.
Wenn's anders gemeint war, ist egal.
Genau, ich habe mich dazu entschlossen, im Zweifelsfall alles als Kompliment zu sehen.
Das ist, glaube ich, in dieser Instagram- und Apple-Podcast-Kommentarwelt, in der wir leben, glaube ich, auch das Beste, was man machen kann. Sonst regt man sich den ganzen Tag auf, oder?
Ja.
Deswegen.
Genau.
Apropos Instagram und Nachrichten und Mails. Ihr habt mir immer wieder geschrieben, dass ich doch vielleicht auch mal über Frauen sprechen sollte, die zu Mörderinnen werden. Mhm. Weil ich halt so ein netter Kerl bin, mache ich das heute auch. Aber es ist tatsächlich gar nicht so leicht, weibliche Serienmörderinnen zu finden aus dem deutschsprachigen Raum, die jetzt noch nicht total, ich sag mal, abgegrast sind. Aber ich glaube, ich habe eine gefunden. Und außerdem hört ihr am Ende der Folge ein passendes Interview zu dem Thema mit der Rechtspsychologin Julia Shaw. Sie berät Polizei, Justiz und Wirtschaft in deutsch- und englischsprachigen Ländern. Außerdem seht ihr sie ab sofort mit ihrer eigenen Show Mörderische Frauen auf TV Now. Franziska, bevor wir loslegen, wie immer die kleine Trigger-Warnung. Es geht um Mord an älteren Menschen und Gewalt in der Partnerschaft. Wenn euch das also triggert, überspringt die Folge lieber. Bist du bereit für die Geschichte?
Du meinst, darf es ein bisschen eine Mörderin sein?
Das wäre schön. Darf es ein bisschen eine Mörderin sein? Das ist ein sehr guter neuer alternativer Folgentitel. Ja, bist du für eine Mörderin bereit?
Ich bin bereit. Leg los.
Sehr gut. Der Tag, an dem alles endet, ist ein Montag. Es ist der 27. August 2007 um 10 Uhr morgens auf der Polizeiwache des Örtchens Bodenfelde. Ein kleiner Raum, kaum 15 Quadratmeter groß. An der speckigen Raufasertapete hängt ein Kalender, der schon 2 Jahre alt ist. Irgendwie wirkt in dem 3000-Einwohner-Dorf im Weserbergland in Niedersachsen alles ein bisschen aus der Zeit gefallen. Viele alte Häuser, drumherum dunkle Wälder und der wohl größte Arbeitgeber des Ortes ist eine Grillkohlefabrik. Jürgen U. ist hier der Dorfscheriff, der einzige Polizeibeamte des Örtchens. Ihm gegenüber sitzt Sigmund S., genannt Siggi, der heute eine Zeugenaussage machen soll. Eigentlich reine Routine, aber irgendwas ist heute anders als sonst. Normalerweise muss man nach einem Besuch von Siggi S. immer mindestens 10 Minuten lüften. So selten wäscht sich der 52-Jährige.
Oje.
Ja, das ist nicht das einzig Fiese an der Folge, das kann ich schon mal sagen. Doch heute hat Siggi frisch geduscht. Seine kurzen, blonden Haare sind ordentlich geföhnt. In der Aussage soll es mal wieder um den Nachbarschaftsstreit von Siggis Vermieterin Lydia L. gehen. Die streitet sich fast ständig und mit jedem. Ihre Nachbarn sind ihr zu laut. Außerdem steht die Hecke der Nachbarin ihrer Meinung nach zu nah an ihrem Grundstück. Aber auch mit ihrem Sohn Carsten hat Lydia seit Jahren Streit, will ihm das Sorgerecht für seine Tochter, ihre Lieblingsenkelin, entziehen lassen. Seit Jahren beschäftigen sich die Gerichte mit dem Fall. Zuletzt hat Lydia L. sogar behauptet, ihr Sohn habe vor Jahren seine Freundin umgebracht. Heute soll es aber um den Nachbarschaftsstreit gehen und Siggi S. soll als Zeuge für seine Vermieterin aussagen. Doch der Mann mit den tiefen Furchen im Gesicht und der ausgeprägten Unterlippe erzählt etwas ganz anderes. Etwas, das so unglaublich ist, dass es der Dorfpolizist am Anfang gar nicht fassen kann. Wenn ich hier fertig bin, klicken die Handschellen, sagt Siggi S. am Anfang des mehrstündigen Gespräches. Und er wird Recht behalten.
Das ist wahnsinnig spannend. Aber ganz kurz nochmal zurück. Was ist los mit Siggi? Warum wäscht er sich nicht? Was ist da los?
Ja, vielleicht muss man dafür ein bisschen tiefer in die Vergangenheit eintauchen und ein bisschen was aus seiner Geschichte erzählen, denn der Siggi ist schon jemand, der im Leben eigentlich immer auf die Fresse bekommen hat, also wirklich im wörtlichen Sinne. Sigmund S. wird im November 1954 als jüngstes von 7 Kindern in einem Dorf nahe Uslar in Niedersachsen geboren. Siggis Mutter ist zum Zeitpunkt seiner Geburt schon 44, der Junge ist kein Wunschkind. Siggis Vater arbeitet als Maurer, muss aber in Frührente, die Spätfolgen des Krieges. Manchmal wälzt sich der Vater auf dem Boden mit Schaum vor dem Mund. Kopfkrämpfe nennt Siggi das.
Also Epilepsie wahrscheinlich?
Ja, genau. Es ließ sich in den Quellen nicht ganz eindeutig zuordnen, aber von den Symptomen klingt es sehr nach Epilepsie. Mhm. Siggis Mutter ist Hausfrau, hilft im Herbst aber auch auf den Höfen in der Nachbarschaft bei der Ernte, denn das Geld ist knapp in der Familie. Und doch hat Siggi eine gute Kindheit, so wird er sich später erinnern. Der Stress beginnt 1961, als er in die Schule kommt. Schon nach 2 Jahren in der Grundschule hat Siggi keine Lust mehr. Er passt nicht mehr auf und beginnt zu schwänzen. Trotzdem bin ich nicht dumm, sagt er. Ich kann lesen und schreiben. Ein Gutachter wird bei ihm später ein IQ von 79 und einen erheblich reduzierten Wortschatz feststellen. Von der Grundschule wird Siggi auf die Sonderschule in Uslar geschickt, aber auch da schwänzt er weiter. Als er 11 ist, schaltet sich das Jugendamt ein und steckt ihn in eine Einrichtung in Hannover. Dort fühlt Siggi sich wohl. Er macht Sport, verhält sich gut und sogar seine Noten werden besser. Doch mit 13 schickt das Heim ihn in eine Pflegefamilie aufs Land. Seine neue Pflegemutter ist eine ältere Dame, die kaum noch laufen kann. Siggi muss für sie einkaufen und abends ihre lahmen Beine mit Alkohol einreiben.
Warte mal, ganz kurz. Er ist 13 und er wird zu einer Frau geschickt, um die er sich eigentlich kümmern muss. Mehr als dass sie sich um ihn kümmern kann.
Für sie ist es auf jeden Fall ein gutes Geschäft, für ihn eher nicht so.
Wow.
Ja, also ich glaube, dass man sich damals nicht so viele Gedanken gemacht hat und das hatte ich ja auch schon in anderen Fällen, also jetzt keine Pauschalkritik an Jugendämtern, aber man bekommt doch manchmal bei einigen Fällen den Eindruck, dass es für die wichtiger ist, jemanden aus der Kartei rauszuhaben. Ja, der ist nicht mehr im Heim, der ist jetzt untergebracht, der hat jetzt jemanden, der für ihn sorgt. Da schauen wir mal gar nicht so genau hin, wer diejenige Person ist. Aber du hast es schon gesagt, das kann natürlich nicht gut gehen, vor allen Dingen, weil er sie ja mehr oder weniger pflegt. Also er ist eine günstige Pflegekraft und muss da abends ihre Beine einreiben.
Ja.
3-mal versucht er deshalb auch abzuhauen und wird jedes Mal gepackt. Zur Strafe gibt es den Rohrstock. Er kommt zurück ins Heim und wird dann weitergeschickt zu einem Bauern nach Ostfriesland, wo er auf dem Hof mithelfen muss. Als Siggi 17 ist, darf er zurück zu seiner eigentlichen Familie. Er ist der einzige der 7 Kinder der Familie ohne Schulabschluss, das schwarze Schaf, wie er sich selbst nennt. Während seine Geschwister alle in festen Jobs arbeiten, schlägt Siggi sich irgendwie als Hilfsarbeiter durch, fährt Gabelstapler, hilft in einer Kabelfabrik aus oder fegt Höfe. Anfang der 80er, da ist Siggi Mitte 20, lernt er eine Frau kennen. Schon nach 2 Wochen ist die Beziehung vorbei, sie hat einen anderen. Siggi hat niemanden zum Reden, also fängt er mit dem Trinken an. Bacardi und Maria Kron spülen seine Traurigkeit einfach weg.
Was ist denn Maria Kron?
Maria Kron ist, glaube ich, so ein Cognac. Also sei froh, dass du das noch nie getrunken hast. Also das stand bei meiner Oma immer im Wandschrank. Ich glaube nicht, dass das besonders lecker ist.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist vielleicht ein Magenbitter.
Jetzt kriege ich bestimmt wieder ganz böse Nachrichten, weil es vielleicht doch ein Magenbitter ist. Wir sind ja ehrliche Podcast. Franziska fängt jetzt in dieser Sekunde an zu googeln. Was ist Maria Kron?
Weinbrand, ja.
Weinbrand, okay. Ja, also irgendwie was Cognac-artiges. Gerne genommen, weil es, glaube ich, relativ günstig ist. Mit Siggi und der Frau geht es hin und her. Immer wieder Streit, Trennung, noch ein letzter Versuch und immer wieder Schreie, Schläge und andere Männer. Als die beiden sich nach einigen Jahren endgültig trennen, geht es mit Siggi noch weiter bergab. Er trinkt immer mehr und arbeitet immer weniger. Gleichzeitig zahlt er viel Geld an verschiedene Partnervermittlungen, leider ohne Erfolg. Dabei wünscht sich Siggi so sehr eine Familie, am liebsten eine mit vielen Kindern. 1986 zieht Siggi mit einem Saufkumpel in eine triste Wohnanlage im 500-Einwohner-Nest Bollensen bei Uslar. Dort lernt er die Frau kennen, die sein Leben für immer verändern wird.
Wen lernt er denn jetzt kennen?
Ja, das ist die Lydia L., von der ich ganz am Anfang schon mal gesprochen habe, die immer Streit mit allen hat, ja, seine spätere Vermieterin.
Das ist jetzt die.
Auch da muss ich ganz kurz ausholen, damit ihr die zweite Hauptperson unseres Falls heute kennenlernt. Lydia L. wird im April 1939 in Orzece in Oberschlesien geboren. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Damals ein Teil des Deutschen Reiches, heute ein Teil von Polen. Noch im selben Jahr flüchtet Lydias Familie mit Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Hannover. Ihr Vater arbeitet als Autoschlosser, ihre Mutter als Hausfrau. Wenn Lydia und ihre Geschwister nicht folgen, schlägt die Mutter zu. In der Schule ist Lydia fleißig und schreibt gute Noten. Später wird ein Gutachter bei ihr einen überdurchschnittlichen IQ von 139 feststellen. Und doch gibt es keine Förderung für junge Frauen in Deutschland nach dem Krieg. Das muss man ja auch ganz ehrlich so sagen. Die wenigsten von denen hatten die Chance, irgendwie Pilotin zu werden. Bei den meisten war es so, gehst du auf die Hauswirtschaftsschule und das ist dann auch schon das höchste der Gefühle. So ähnlich ist es bei Lydia leider auch. Mit 16 fängt sie nach 8 Jahren Schule einen Job als Arbeiterin in einer Fabrik an. Als Lydia 18 ist, geht sie nach der Arbeit das erste Mal alleine tanzen, ohne ihren Bruder, als Anstandswauwau.
Ach, das ist fast nicht vorstellbar für mich, sowas heute.
Na, gar nicht, aber das war damals halt, ne, unverheiratet.
Ganz normal, ja, klar.
Ein Vermieter durfte ja unverheirateten Paaren noch nicht mal eine Wohnung vermieten in Deutschland. Das war, glaube ich, noch bis in die 70er so. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt durften Frauen auch nicht ohne Einverständnis des Mannes arbeiten.
Nein, ganz bestimmt nicht.
Ne, Zeiten, die wir zum Glück hinter uns gelassen haben.
Die gute alte Zeit, Philipp.
Die gute alte Zeit, genau. Ironie im Podcast versteht wieder keiner, Franziska. Wir werden wieder böse Nachrichten kriegen.
Ja, du kannst es rausschneiden.
Nein, alles fein. Ja, aber dieses kleine Stückchen Freiheit, was Lydia sich da ja erkämpft hat, das muss sie bitter bezahlen, denn zu Hause holt ihre Mutter die Hundepeitsche raus. Und zwar wirklich nur, weil sie tanzen gegangen ist. Ne? Also da ist jetzt nichts Schlimmeres in Anführungsstrichen passiert. Ihren ersten festen Freund hat Lydia mit 20, aber auch der hat keine Liebe für sie. Er erklärt ihr, dass er nicht die schönste Frau heiraten will, sondern die, die am besten im Bett ist. Ja, also wie man sieht, Fuckboys gab es offensichtlich damals schon. Ist halt auch eine Ansage, ne?
Ja, also es zählt weder Charakter noch Äußeres, nur das Bett. Okay, ja, ist eine Einstellung.
Ist eine Einstellung. Ob sie sympathisch ist, ist die andere Frage. Lydia ist so unglücklich in dieser ersten Beziehung, was wir beide, glaube ich, nachvollziehen können, dass sie versucht, sich mit den Tabletten ihrer Mutter das Leben zu nehmen. Der Suizidversuch scheitert. Anfang der 60er lernt Lydia bei der Arbeit in einer Hannoveraner Reifenfirma ihren ersten Ehemann kennen. Er ist 12 Jahre älter als sie. Kurz nach der Hochzeit im April 1961 wird Lydia schwanger. Als ihr erster Sohn Carsten geboren wird, hat sie ihren Mann, also Carstens Vater, schon wieder verlassen. Die gutaussehende, schlanke Frau mit den lockigen Haaren ist immer auf der Suche. Nach ihrer Ehe verliebt sie sich in einen spanischen Gastarbeiter, danach in einen Polizisten. Beide Beziehungen halten nicht lange. Sie hat den Männern verschwiegen, dass sie schon einmal verheiratet und seit 1964 geschieden ist. Zur damaligen Zeit ein echter kleiner Skandal. 1970 übernimmt Lydia dann eine Kneipe in einem kleinen Ort östlich von Hannover. Der Laden läuft gut, die Gäste kommen gerne zu der hübschen Wirtin Anfang 30. An Vatertag 1971 kommt plötzlich ein gut aussehender Mann in die Kneipe, Hermann S. Er wird am 1. September 1971 Lydias zweiter Ehemann. Keine 3 Monate später, an seinem Geburtstag, verprügelt er sie das erste Mal.
Das ging alles wirklich schnell. Sie haben sich kennengelernt, recht bald, nach wenigen Monaten geheiratet. Und dann zeigt er auch schon sehr bald sein wahres Gesicht.
Ja, ich glaube, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass das für sie eine Chance war. Weil als alleinerziehende, geschiedene Frau warst du damals in der Gesellschaft nicht besonders hoch angesehen. Und
ja,
eine Ehe oder eine schnelle Ehe gibt dir natürlich so ein bisschen die Möglichkeit der Absicherung. Das ist ja heutzutage zum Glück nicht mehr so, aber damals wird das sicher eine Rolle gespielt haben.
Ja, klar.
Wenn Lydia heute über diesen Mann spricht, spuckt sie seinen Namen geradezu aus. 7 Jahre Martyrium nennt sie ihre Ehe, voller Schläge, Drohungen und noch mehr Schlägen. Einmal sitzt Lydia mit Schnaps im Blut im 4. Stock am offenen Fenster und will springen, aber dann klettert sie doch wieder zurück, denn sie ist schwanger. 1972 wird Lydias zweiter Sohn Bernd geboren, aber die Misshandlungen werden nur noch schlimmer. Fast jeden Tag wird sie von ihrem Mann verprügelt oder vergewaltigt. Mein Mann hat mich kaputtgeschlagen, sagt sie später. Mehrfach haut sie ab, schaltet Kontaktanzeigen auf der Suche nach einem neuen Mann, aber keiner will sie, weil sie schon zwei kleine Kinder hat. 1979 schafft sie es dann endgültig, sich von Hermann S. zu trennen. Nach der Trennung lebt Lydia L. mit ihren zwei Söhnen zunächst von der Sozialhilfe und pflegt ein älteres Ehepaar. Mit ihren zusammengekratzten Ersparnissen eröffnet sie 1981 in Celle bei Hannover die Rubinbar, einen Landpuff, wie ihn der Spiegel nennt. Also das war ein Wort, was ich vorher auch nicht kannte. Aber ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, ja klar.
Also Lydia selbst besteht übrigens darauf, dass die Bar kein Bordell ist, aber sie legt eigenhändig die Pornos ein, die der Super-8-Projektor ratternd an die Wand des Ladens wirft. Also vielleicht war es auch nur eine Bar mit Pornos.
Also mehr so ein Sexkino.
Nee, schon, also eine Bar.
Aber Bar mit Sexfilmchen.
Eine Bar mit Sexfilmchen, ja. genau. Mhm. Das scheint relativ gut zu laufen, denn ein Jahr später eröffnet sie in einem anderen Dorf die nächste Pornobar, 1983 dann die dritte, dieses Mal in der Nähe von Uslar. Zu der Bar gehören auch zwei Wohnwagen. In einem davon bietet sich Lydia L. schließlich selbst als Sexarbeiterin an. Sie ist immer noch eine sehr schöne Frau, aber zu diesem Zeitpunkt hat sie nach eigenen Angaben ihr Interesse an Männern in ihrem Alter längst verloren. Sie beschließt, sich nur noch ältere Männer zu angeln. Ich wollte endlich meine Ruhe, erklärt sie später in einem Interview.
Lydia ist da schon Anfang, Mitte 40.
Ja, Ende 30, ja.
Ja, und sind die älteren Männer wohlhabend? Also ich gehe jetzt mal spontan davon aus, aber...
Ja, also sagen wir mal so, es hat sie definitiv jetzt nicht gestört, wenn die älteren Männer dann auch Geld hatten. Als der Spiegel sie zum Beispiel 2008 in einem Interview fragt, was mit den Reisen, den Häusern und den teuren Autos ist, die ihr die älteren Männer im Laufe der Jahre bezahlt haben, antwortet sie, muss ich denn Nein sagen, wenn mir einer was schenken will?
Musst du natürlich nicht, Lydia. Das ist schon richtig.
Das stimmt. Also das Geschenke bekommen ist auf jeden Fall nicht verboten. Ja. Die Frage ist nur, wie Lydia halt erst an die Männer und dann an ihr Geld und an die Geschenke kommt. Im Prozess lässt Lydia L. ihren Verteidiger später über ihr Verhältnis zu Männern erklären, manchmal umschwärmten sie mich wie die Motten das Licht. Sicherlich habe ich nur die dicksten Motten an mich herangelassen.
Ja, klar. Gut für sie.
Gut für sie. Für die Männer vielleicht nicht so, aber da kommen wir jetzt zu. Ihre erste dicke Motte wird 1983 Ludwig G. aus dem hessischen Biebertal. Als die beiden sich kennenlernen, ist Lydia 44 und Ludwig 82. Er zieht zu ihr in die Wohnung über die Pornobar und zahlt ihr umgerechnet 300 € im Monat. Nach zwei Jahren setzt er sie als Alleinerbin ein. Im November 1985 überschreibt er Lydia 11 Grundstücke. Im Januar 1986, also zwei Monate später, ist er tot.
11 Grundstücke.
Ja, das war ein lodender Fang, würde ich sagen.
Ja.
Die Verwandten wundern sich verständlicherweise, warum Ludwig in den wenigen Monaten bei Lydia L. so schnell abgebaut hat. Es gibt Ermittlungen wegen der ungeklärten Todesursache des Rentners, aber die werden ohne Ergebnis eingestellt. Es wird nicht das letzte Mal bleiben, dass niemand so genau hinschaut. Lydia L. ist jetzt Mitte 40 und auf einen Schlag um mehr als 80.000 € reicher. So viel Geld hat sie noch nie in ihrem Leben besessen. Anfang 1986 zieht Lydia mit ihren beiden Söhnen in das Dörfchen Bollensen, ein Stadtteil von Uslar. Dort lernt sie dann Sigi S. kennen. Der ist zu diesem Zeitpunkt arbeitslos und hilft Lydia manchmal mit den Einkäufen oder geht mit ihrem Hund Gassi. Die beiden mögen sich. Lydia lädt Sigi zum Kaffeetrinken ein und nach kurzer Zeit besucht Sigi S. Lydia fast jeden Tag.
Haben die beiden noch was miteinander?
Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Sigi das schon gewollt hat am Anfang, weil die Lydia ist ja schon eine sehr schöne Frau. Mhm. Aber das beruht halt nicht auf Gegenseitigkeit. Ne? Die findet ihn ungepflegt, aber halt nett, so wird sie später beschreiben. Mhm. Und Sigi, das ist vielleicht viel wichtiger, der findet bei ihr und Lydias Söhnen etwas, nachdem er sehr lange gesucht hat, nämlich ein Zuhause.
Sigi ist ja auch um einiges jünger als sie, ne?
Genau, und er hat ja eigentlich keinen wirklichen Anschluss. Er hat halt so ein paar Saufkumpels, aber eigentlich hat er niemanden wirklich.
Ja.
Er sagt später, ich habe mich in dieser Familiengemeinschaft wohlgefühlt. In der Zwischenzeit hat Lydia L. über eine Kontaktanzeige wieder einen neuen Mann kennengelernt. Wilhelm S., einen 76-jährigen Maurermeister aus Elspe im Sauerland. Im Mai 1988 zieht Lydia zu Wilhelm ins Sauerland. Die Nachbarn erinnern sich später an die gut aussehende Frau, die ziemlich leicht bekleidet durch den Garten des Maurermeisters spaziert und ihm zweideutige Liebesbriefe schreibt. Zitat: Sieh zu, dass du gesund wirst. Ich brauche deine Beine noch zum Spazierengehen und für anderes.
Ja, skandalös.
Ja, ich weiß, ich glaube, du wärst relativ begeistert, wenn ich dir so einen Brief schreiben würde.
Die Leute können es nicht hören, aber ich werde ganz rot.
Also logischerweise, der Wilhelm ist völlig verrückt nach der fast 30 Jahre jüngeren Frau, kauft ihr einen bordeauxroten Mercedes 300 SL mit schwarzem Dach, zahlt ihr Urlaube und schenkt ihr Geld. Mhm. Auch Sigi zieht kurze Zeit später ins Sauerland. Lydia hat ihm mit Hilfe ihres neuen Freundes einen Job bei einer Straßenbaufirma besorgt. Schwere Arbeit, erinnert sich Sigi, von morgens bis abends im Straßenbau Steine gekloppt. 6 Jahre wird Sigi es dort aushalten. Lydia ist schon längst wieder zurück nach Niedersachsen gezogen und hat Sigi einfach dagelassen. Von ihrem Erbe und dem Geld ihres neuen Freundes Wilhelm hat sie sich 15 Kilometer von Uslar im 3000-Einwohner-Dorf Bodenfelde ein großes Grundstück am Bahndamm mit 2 Häusern darauf gekauft. Im Vorderhaus ziehen 1989 sie und ihr Maurermeister ein. Im Hinterhaus vermietet sie insgesamt 15 Zimmer für Asylbewerber und Obdachlose an das Sozialamt, mit denen sie umgerechnet rund 4000 Euro Miete im Monat macht.
Das ist wirklich viel Geld.
Ja, für die damalige Zeit absolut. Und sie hat ja auch noch was auf der hohen Kante. Also da kann man schon sehr gut leben. Nicht so gut ist das Leben für den Maurermeister Wilhelm S. im Vorderhaus. Wenige Wochen nach ihrem Umzug nach Bodenfelde wird Wilhelm schwer krank. Kurze Zeit später steht er bei seiner Familie im Sauerland vor der Tür. Ängstlich, verstört und ohne einen Pfennig Geld in der Tasche. 215.000 Euro sind in der Zeit ihrer Beziehung auf das Konto von Lydia L. geflossen, werden die Ermittler später rekonstruieren. Wilhelms Sohn Kurt erinnert sich in einem Interview noch genau an den Moment, als sein alter, kranker Vater plötzlich wieder vor der Tür stand. Da war nichts mehr zu machen. 5 Monate später war er tot. Wilhelms Kinder stellen Strafanzeige, weil sie vermuten, dass ihr Vater vergiftet wurde, aber nichts passiert. Und Lydia hat bereits den nächsten Mann an der Angel. Im Sommer 1990, also wahrscheinlich noch während ihrer Beziehung zu Wilhelm, lernt die mittlerweile 51-Jährige den nächsten Mann kennen, wieder über eine Kontaktanzeige. Paul P. ist 83. Im August 1990 wird er Lydias dritter Ehemann. Schon eine Woche nach der Hochzeit zieht der Rentner zurück in seine alte Heimat nach Bad Ems in Rheinland-Pfalz und will die Scheidung. Lydia willigt ein, aber nur unter einer Bedingung. Pauls Sparbuch mit den umgerechnet 60.000 Euro darauf, das möchte sie nicht zurückgeben. Im Februar 1991, nur einen Tag bevor die Scheidung von Lydia und Paul rechtskräftig wird, erschlagen 2 unbekannte Männer den Rentner in seiner Wohnung in Bad Ems, wahrscheinlich bei einem Raubüberfall. Es gibt bis heute keinen einzigen Beweis dafür, dass Lydia bei dem Mord ihre Finger im Spiel hatte. Aber Pauls Tod ist für sie jetzt auch nicht völlig unpraktisch, um es mal so zu sagen. Mhm. Sie kann nämlich das Sparbuch behalten und bekommt außerdem einen Anspruch auf Witwenrente, denn ihr noch Ehemann ist ja verstorben und sie ist dementsprechend seine Witwe.
Was für ein glücklicher, glücklicher Zufall.
Ja, oder?
Ja.
Und 1990, also kurz nach der Trennung von Paul, lernt Lydia wieder einen Mann kennen.
Es geht Schlag auf Schlag.
Diesmal ist es aber kein vermögender Rentner. Sie hat ein bisschen ihr Beuteschema geändert.
Was?
Heinz ist 50, also verhältnismäßig jung,
okay,
und war früher Fallschirmjäger bei der Bundeswehr. Für ihn bricht Lydia ihren Vorsatz, nichts mehr mit Männern in ihrem Alter anzufangen, denn sie ist tatsächlich verliebt. Sie schenkt Heinz ein Auto, bezahlt ihm einen Urlaub und sie vertraut sich ihm an. Lydia sei damals durch ganz Deutschland getingelt, um reiche alte Männer zu finden, erinnert sich Heinz später in einem Interview. Einmal hat sie vor so einer Tour sogar gesagt, ich muss noch mal eben einen Opa beerben.
Oh nein, was für ein Satz.
Ne? Das scheint ein gewisses Geschäftsmodell für sie irgendwie geworden zu sein. Völliger Alltag.
Ja.
Als der Heinz sich von Lydia trennt, geht er dann auch zur Polizei, wie wir das wahrscheinlich alle gemacht hätten, und zeigt sie an. Mhm. Die Kripo bestätigt später, dass es diese Anzeige gab, doch das Verfahren wurde, surprise, surprise, eingestellt. Warum, lässt sich nicht mehr herausfinden. Die Akte wurde mittlerweile vernichtet. Also kann Lydia einfach nahtlos weitermachen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass sie in dieser Zeit ein richtiges Geschäftsmodell entwickelt, als eigene Ich-AG, noch bevor es das Wort überhaupt gibt. Staatsanwalt Andreas Buick fasst das Ganze fast schon etwas zynisch zusammen. Sie hat in Kleinanzeigen investiert mit einer sehr hohen Rendite.
Das ist ein wunderbares Geschäftsmodell, könnte man sagen. Wenn auch moralisch betrachtet, absolut keine so tolle Sache. Aber es bleibt ja jetzt sicher nicht bei den Opfern, die sie schon hat. Wer wird denn ihr nächstes Opfer?
Ja, du hast recht natürlich. Sie hat jetzt im Prinzip gerade erst losgelegt. Nach Paul M. ist der 87-jährige Alois S. an der Reihe. Lydia lernt den Witwer aus Köln an der spanischen Costa Brava kennen, wo er sich für seine Rente ein Haus gekauft hat. Der 87-jährige wird ihr vierter Ehemann. Er liebt es, wenn seine Frau für ihn einen Minirock und High Heels trägt. Aber am meisten liebt er es, wenn sie ihn hinter den Ohren krault oder sich auf seinen Schoß setzt. Alois schenkt Lydia ein BMW-Cabrio, ein Wohnmobil und einen rot gefärbten Silberfuchsmantel. Und doch hält die Ehe der beiden nur 18 Monate. Schon 1993 zieht Alois weg aus Bodenfelde. Wahrscheinlich rettet ihm das das Leben. Er versucht erfolglos, seine wertvollen Geschenke an Lydia zurückzubekommen. Seinen Kindern erzählt Alois, Lydia habe ihn in ihrer Ehe eingesperrt und versucht, ihn zu vergiften. Die Kinder zeigen Lydia ebenfalls an. Auch dieses Mal verlaufen die Ermittlungen wieder irgendwie im Sand. Und Ehemann Nummer 5 steht auch schon auf der Matte. Adolf B. ist 84 und lebt in einem Fachwerkhaus in Melsungen in der Nähe von Kassel. Er erzählt gerne, was er hat und also was er finanziell hat. Ne? Jeder kennt diese Menschen aus seinem Bekanntenkreis und schimpft noch lieber auf das Finanzamt. Anfang 1994 leiht er Lydia rund 33.000 Euro. Wenige Monate später schlägt Lydia Adolf vor, sie zu heiraten. Der 84-Jährige ist völlig begeistert. Seiner Nichte erzählt er am Telefon, stell dir vor, die will mich heiraten. Die Nichte ist skeptisch und fragt ihren Onkel, ob es nicht besser wäre, erstmal zusammenzuziehen. Aber Lydia hat doch alles schon organisiert, antwortet Adolf. Außerdem kostet es mich ja nichts.
Das weiß ich nicht, ob er das wirklich so sagen könnte. Ich gehe mal davon aus, dass es ihn mehr als nur das Leben kostet. Aber erzähl mal. Ziehen die beiden zusammen?
Nein, tatsächlich nicht. Die beiden heiraten Anfang April 1994 an Lydias 55. Geburtstag. Aber Adolf bleibt in Melsungen, denn in Lydias Haus in Bodenfelde sind gerade noch zwei andere Männer eingezogen. Ich weiß, es wird jetzt hier ein bisschen chaotisch.
Ja, ich kann dir noch folgen.
Das ist gut. Den einen der beiden Männer kennen wir auf jeden Fall schon, das ist Sigi S. Mhm. Den hatte Lydia damals ja einfach im Sauerland zurückgelassen. Ganze 6 Jahre hat Sigi S. im Sauerland und bei seinem Straßenbaujob ausgehalten. Immer wieder hat er Ärger mit seinem Chef, der ihn später als, Zitat, geistig minder bemittelt und psychisch überfordert bezeichnen wird. Sigi hat außerhalb seiner Arbeit kaum Kontakte. Er leidet unter Panikattacken und trinkt immer häufiger. 1993 hält er es dann nicht mehr aus. Er haut einfach ab und lässt seine Unterkunft auf dem Werksgelände völlig verwüstet zurück. Überall liegen verfaulte Essensreste. Seinen Fernseher hat er aus dem Fenster geschmissen. Zunächst zieht Sigi zurück zu seiner Mutter. Sein Vater ist mittlerweile verstorben. Aber nach knapp einem Jahr muss seine Mutter ins Pflegeheim und der mittlerweile 39-Jährige hat ein weiteres Mal in seinem Leben kein Zuhause mehr. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wo er hinzieht.
Er zieht zu Lydia.
Genau, zu der einzigen Frau, die wahrscheinlich jemals irgendwie nett zu ihm war. Mhm. Und zu der zieht er dann auch direkt. Und am Anfang ist sie auch nett. Sie erlässt ihm ein Jahr lang die Miete. Dafür bringt er ihren Müll weg, kümmert sich um den Garten und erledigt Botengänge für sie. Und er übernimmt in Lydias Auftrag noch ganz andere Jobs. Denn im Sommer 1994 zieht noch ein weiterer Mann zu Lydia nach Bodenfelde und der droht, ihr sorgsam aufgebautes Geschäftsmodell zum Einsturz zu bringen. Günther S. ist 74 und hat auf eine von Lydias Anzeigen geantwortet, die sie immer wieder in Tageszeitungen schaltet. Zum Beispiel, sie, 55, Witwe, sucht älteren pflegebedürftigen Herrn zwecks Altenpflege.
Das, als ob das ein Hobby wäre.
Ja, also da steht jetzt durchaus eher das Geschäftsinteresse im Vordergrund. Aber ja, die Männer wissen ja nicht, wie viel sie diese Altenpflege am Ende dann wirklich kosten wird. Mhm. Günther ist eben einer dieser Männer, der sich auf diese Anzeigen meldet und der bucht sich zunächst als so eine Art Pensionsgast in Lydias Haus in Bodenfelde ein. Aber der 74-Jährige, so vermuten es die Ermittler später, will mehr als nur Pflege. Mhm. Günther hat Gefallen an der knapp 20 Jahre jüngeren Lydia gefunden, versucht immer wieder, sie zu betatschen. Das passt Lydia gar nicht, was ich sogar verstehen kann. Mhm. Sie fand das widerlich, wenn die Alten noch was von ihr wollten, erzählt ihr Sohn Carsten später. Aber auch für solche Probleme hat die kluge Witwe eine Lösung. Sie stellt die alten Männer ruhig.
Und wie stellt sie sie ruhig? Mit Gift, vermute ich mal, oder?
Ja, unter anderem. Lydias älterer Sohn Carsten erinnert sich später ganz genau daran, wie schnell es mit der Gesundheit der Männer bei seiner Mutter bergab ging. Die kamen fit hierher, kurz danach wurden sie immer träger, schließlich lagen sie nur noch im Bett. Er erzählt später vor Gericht, dass er für seine Mutter immer wieder in eine Apotheke am Bodenfelder Bahnhof musste, um Rezepte für sie einzulösen und Großpackungen von Medikamenten abzuholen.
Mhm, also ganz normale Medikamente, die man normal in einer Apotheke kaufen kann. Früher hat man ja ganz gern Arsen genommen. Das bekommt man heute nicht mehr so leicht.
Zum Glück.
Ja. Was waren das denn für Medikamente? Ja,
sie war ein bisschen geschickter. Sie hat jetzt nicht klassische Gifte benutzt, sondern hauptsächlich Psychopharmaka. Also zum Beispiel Diazepam, das ist so ein Beruhigungsmittel. Wenn man das überdosiert, dann kann das die kognitiven Fähigkeiten stark einschränken. Mhm. Und man kann so einen Menschen gefügig machen. Allerdings kann es dabei im schlimmsten Fall auch zum Herzstillstand kommen.
Ja gut, aber in dem Alter fällt das ja nicht weiter auf.
Und ganz genau, das ist der Punkt, wenn ein 82-Jähriger plötzlich einen Herzinfarkt bekommt, dann wird kein Hausarzt oder nur die allerwenigsten, vielleicht die, die diesen Podcast hören, genauer hinschauen. Mhm. Das ist halt so erwartbar und ich glaube, deswegen wurde sie auch so lange nicht erwischt. Mhm. Diese Pillen bekommt Lydia S. auf Rezept von ihrem Arzt verschrieben, was auch immer die dem Arzt erzählt hat, wofür sie sie braucht. Wahrscheinlich, weil sie Schlafprobleme hat oder wie auch immer. Mhm. Und sie nutzt sie dann halt, so erklärt das später Sigi S., und streut sie den älteren Herrn in die Erbsensuppe oder klein gehackt aufs Leberwurstbrot. Das hat bis jetzt immer wunderbar funktioniert, bis Günther S. zu Lydia zieht. Denn der beschwert sich eines Abends bei Lydia und es wird laut. Der 74-Jährige wundert sich, warum er ständig müde ist und will deshalb zum Arzt. Das muss seine Gastgeberin Lydia natürlich unbedingt verhindern, sonst könnte man ihr auf die Schliche kommen. Also wendet sie sich an ihren Helfer Sigi, wie der sich später in der Vernehmung erinnert. Der muss weg, soll Lydia zu Sigi über Günther gesagt haben. Wie weg, fragt Sigi nach und sie antwortet knapp, ganz weg. Und so bekommt der 74-jährige Günther am 24. Juni 1994 eine Extraportion Bromazepam. Das Beruhigungsmittel knockt ihn so aus, dass Sigi ihn einfach aus dem Bett nach draußen tragen kann. Fesseln brauchen Lydia und er an diesem Freitagabend nicht. Lydia hat extra ein Wohnmobil gemietet, angeblich um damit ihren Bruder in Hannover zu besuchen. Sigi legt den betäubten Günther hinten in das Wohnmobil, dann klettert er auf den Beifahrersitz, während Lydia den Motor startet. Gemeinsam fahren sie raus aus Bodenfelde und hinein in die Nacht. Ihr erstes Ziel ist eine Kiesgrube, doch hier sind zu viele Menschen, also steuert Lydia das Wohnmobil in Hannover-Schmünden auf die A7. Auf der Autobahn wird es dann auf einmal laut hinten im Wohnmobil, ihr Opfer wird unruhig. Lydia fragt Sigi, wann er es denn endlich macht. Ihr Helfer klettert über die Sitze nach hinten und greift sich eine Plastiktüte. Es dauert nur ein paar Minuten, dann bewegt sich der 74-jährige Günther S. nicht mehr. Lydia fährt in der Zwischenzeit einfach weiter, verlässt die A7 bei Lutherberg, biegt erst in eine Landstraße, dann in einen Waldweg ab und hält schließlich auf einem Parkplatz. Sigi schleppt den toten Körper des Rentners aus dem Wohnmobil und wirft ihn in einen Graben, übergießt ihn mit Rasenmäherbenzin und zündet ihn an. Lydia steigt nicht mal aus. Während die Leiche von Günther S. in dem Graben so stark verbrennt, dass sie erst 13 Jahre später identifiziert wird, sind die beiden mit dem Wohnmobil schon wieder auf dem Rückweg nach Bodenfelde.
Ja, Wahnsinn. Warum hat sie eigentlich nicht gewartet? Also hätte sie ihm nicht irgendeine Überdosis geben können von irgendwas? Und dann stirbt er in Anführungszeichen auf natürlichem Wege, weil er ist ja nicht mehr der Jüngste und vielleicht schaut der Arzt nicht so genau nach. Also es wollte sie einfach nicht abwarten, oder? Es war
genau, sie wollte nicht abwarten und es gab ja jetzt den Druck, dass sie Angst hatte, dass er irgendwie in den nächsten Stunden bei seinem Arzt anruft und einen Termin macht. Das heißt, es musste dann jetzt wirklich ganz schnell gehen und sie wollte halt sicher gehen, dass er auch wirklich, wirklich tot ist. Und dafür hat sie dann den Sigi eingespannt, weil das hat sie dann alleine doch nicht hinbekommen.
Ja, und wieso hat Sigi mitgemacht?
Das ist eine gute Frage. Also Lydia soll, so sagt er das später selbst, Sigi erpresst haben, so nach dem Motto, wenn der Günther zur Polizei geht, dann wäre Sigi als Mitwisser auch dran. Außerdem dürfen wir einen Faktor nicht unterschätzen, nämlich, dass der Sigi sonst einfach niemanden auf der Welt hat. Mhm. Wo sollte ich denn hin? Ich hatte Angst, meine Wohnung zu verlieren. Keiner konnte mich leiten, nur sie, hat er mal gesagt.
Ach, bei dem Satz, keiner konnte mich leiten. Oder soll es leiden heißen?
Nein, nein, keiner konnte mich leiten. Also er braucht halt diese leitende Hand, die ihm sagt, wo es lang geht. Deswegen macht er da mit.
Weil er so ein verlorenes Seelchen ist.
Ja, ist eigentlich ein ganz trauriger Typ, der einem wirklich nur Leid tun kann.
Ja, sehr traurig.
Und spätestens ab jetzt hat Lydia halt einen Helfer, der sie bei ihrem Geschäftsmodell in Anführungsstrichen unterstützt. Und das nächste Opfer steht auch schon fest. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch an den 84-jährigen Adolf, also Lydias Ehemann Nummer 5. Der wohnt ja weiterhin in seinem Fachwerkhaus in Melsungen bei Kassel. Zwar hat Lydia immer wieder Möbel zu ihm gebracht und angekündigt, dass sie beim Einziehen will, aber sie bleibt nie über Nacht. Adolf ist darüber gar nicht glücklich und Lydia versucht ihn zu beruhigen, fährt dafür immer wieder nach Melsungen. Aber es hilft nichts. Schon ein paar Wochen nach der Hochzeit spricht Adolf schon von Scheidung. Also machen sich Lydia und Sigi am Vormittag des 20. September 1994, nur 3 Monate nach dem Mord an Günther S., auf den Weg von Bodenfelde ins 80 Kilometer entfernte Melsungen. Lydia hat Erbsensuppe aus der Dose mitgebracht, die sie für Adolf warm macht. Der 84-Jährige wundert sich noch über den bitteren Geschmack, dann wird er furchtbar müde. Sigi erzählt später, wir haben ihm den Schlafanzug angezogen, haben ihn ins Ehebett gelegt, dann habe ich ihm ein Kissen aufs Gesicht gedrückt. Sie ist rausgegangen und hat die Küche sauber gemacht. Keine 7 Minuten dauert es, dann ist Lydias Ehemann Nummer 5 tot. Ein neues Testament, in dem Adolf statt Lydia seinen Neffen und seine Nichte als Erben einsetzt, lässt die Witwe verschwinden. Als Adolf am nächsten Tag tot in seinem Bett gefunden wird, kreuzt der Arzt auf dem Totenschein natürlicher Tod an. Ein 84-Jähriger, der tot in seinem Bett liegt, im Schlafanzug, da schöpft keiner Verdacht. Also genau das, was wir gerade schon gesagt haben. Lydia erbt dank des verschwundenen Testaments Adolfs Haus und Grundstück und bekommt außerdem eine Witwenrente von umgerechnet knapp 550 Euro im Monat. Insgesamt fließen so in den nächsten Jahren 86.000 Euro auf ihr Konto. Erst Monate später meldet sich ein ehemaliger Mieter von Adolf B. bei der Polizei, der Zweifel daran hat, ob der 84-Jährige wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist. Im April 1995 wird deshalb Adolfs Leiche exhumiert, aber der Körper ist schon so verwest, dass bei der Untersuchung nichts herauskommt. Die schwarze Witwe von Bodenfelde hat wieder mal Glück gehabt. Zu diesem Zeitpunkt hat Lydia schon längst den nächsten Mann an der Angel. Zu der Zeit, als ihr Ehemann Nummer 5 gerade beerdigt wird, entdeckt sie in der Zeitschrift Heim und Welt eine Kontaktanzeige. Alleskönner sucht Ferienaufenthalt. Ist doch schön, oder?
Definitiv.
Also wenn man sich selbst als Alleskönner bezeichnet, da finde ich schon mal eine sehr gute Selbstbeschreibung. Dieser Alleskönner, das ist der 81-jährige Paul G., ein ehemaliger Unternehmer aus Zweibrücken in Rheinland-Pfalz, seit 2 Jahren geschieden. Er war ein zäher Bursche, erinnert sich seine Ex-Frau im Spiegel. Anfang 1995 treffen sich Lydia und Paul das erste Mal. Wenige Tage später zieht er zu ihr nach Bodenfelde. Er hat ihr erzählt, dass er eine große Summe Schwarzgeld in Luxemburg vom Finanzamt versteckt hat.
Nach wenigen Tagen, die sie sich kennen, spricht er gleich mal von der Summe Geld, die er versteckt hat. Ja, halte ich jetzt für einen Fehler, weil wir Lydia schon ein Weilchen beobachtet haben.
Ich glaube, es wäre auch generell ein Fehler, fremden Leuten von seinem Schwarzgeld zu erzählen.
Ja, sollte man generell mal nicht machen, aber gerade bei Lydia.
Ja, das war eine ganz schlechte Idee. Am 22. April 1995 fahren Lydia, ihr neuer Freund Paul und Siggi nach Melsungen in das Fachwerkhaus, das Lydia ein halbes Jahr vorher von Adolf B. geerbt hat, der ja schon in diesem Haus verstorben ist.
Mhm. Verstorben wurde.
Er verstorben wurde, ganz genau. Angeblich soll Paul hier als neuer Mieter einziehen, so hat Lydia es ihm erzählt. Aber erstmal gibt es Mittagessen. Jetzt darfst du mal raten, was es zum Mittagessen gibt.
Erbsensuppe aus der Dose.
Ganz genau. Mindestens 15 Tabletten des Beruhigungsmittels Bromazepam hat Lydia in die Suppe gebröselt. Kurze Zeit später sitzt Paul stocksteif auf dem Küchenstuhl und starrt vor sich hin. Siggi zieht ihm eine Plastiktüte über den Kopf. Die Leiche des alten Mannes werfen die beiden am Abend 60 Kilometer weiter östlich in einen einsamen Straßengraben in der Nähe des Dorfes Volkerode in Thüringen und zünden sie an. Erst am nächsten Tag wird der verkohlte Körper gefunden. Auch dieses Mal dauert es Jahre, bis die Leiche von Paul G. aus Rheinland-Pfalz identifiziert wird. Lydia kann das nur recht sein. Sie beantragt, dass die Rente von Paul G., der ja offiziell nicht tot ist, weil keiner weiß, wo er steckt, ab sofort auf ihr Konto überwiesen wird. Der Mann halte sich, laut ihrer Aussage, zurzeit im Ausland auf. Pauls Unterschrift für den Brief an die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg hat Lydias Schwiegertochter gefälscht.
Ah ja, das wäre meine Frage gewesen. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, ja, gibt's es mir.
Ja, ganz so einfach ist es nicht, aber offensichtlich ist es mit einem Brief und einer falschen Unterschrift getan. Mhm. In den kommenden 2 Jahren landen so knapp 30.000 Euro Rente bei Lydia. Mit einer weiteren gefälschten Unterschrift sichert sich Lydia außerdem, so erzählt sie es einem Bekannten, eine 750.000 Euro von einem Konto in Luxemburg.
Wow.
Ja.
Wie viele Tote hat sie jetzt schon auf dem Konto?
Also in dem knappen Jahr, in dem Siggi wieder bei Lydia in Bodenfelde lebt, hat er 3 Menschen für sie ermordet. Günther S., Adolf B. und Paul G. Und je nachdem, ob die Geschichte mit dem Schwarzgeld wirklich stimmt, weil das hat man nachher nie gefunden, haben die beiden allein in dieser Zeit, also alleine in diesem knappen Jahr, knapp 1 Million Euro erbeutet.
Die beiden, ja, Lydia, ich gehe mal davon aus, dass sie Siggi nicht wahnsinnig viel davon abgibt.
Nee, also er bekommt einfach gar nichts. Also sie haben es zu zweit erbeutet und sie kassiert es halt.
Ja, er kriegt einen feuchten Händedruck, wenn er Glück hat und
ja,
darf
genau
bei ihr wohnen.
Er darf bei ihr wohnen, so beschreiben das auch Siggis Nachbarn aus dem Hinterhaus in Bodenfelde später. Die werden aussagen, dass Siggi Lydia irgendwie hörig war und sie ihn wie einen Hausdackel oder einen Leibeigenen behandelt. Und Siggi lässt das alles mit sich machen. Erst Mitte 1997 versucht er, sich von Lydia zu befreien. Er zieht nach Uslar in eine Sozialwohnung, in ein Haus voller Trinker und trauriger Gestalten. Hauptsache weg von Lydia. Und die lässt ihn, sie besucht ihn sogar zwischendurch. Nicht mal ein Jahr hält es Siggi alleine aus. Er hat Mietschulden, er kann sich nicht mal Möbel leisten, also macht Lydia ihm ein Angebot. Er kann für umgerechnet 100 Euro Miete im Monat im Gartenhaus ihres Sohnes wohnen, das keine 5 Minuten von ihrem Haus in Bodenfelde liegt. Eine Zeit lang sieht es fast so aus, als würden die beiden ja eine Art von normalem Leben führen. Lydia kauft einen Hund, um den Siggi sich kümmert. Eine Katze hat er schon. Generell kümmert sich Siggi vor allem um andere. Lydias Enkelin steckt er regelmäßig Taschengeld zu. Lydia selbst bringt er Mett und Kuchen oder Schokolade mit. So reicht sein Geld meist nur ein paar Tage nach Monatsanfang. Ja, so traurig eigentlich, ne? Weil sie hat so viel Kohle verdient, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und er macht ihr noch die ganze Zeit Geschenke und zahlt ihrer Enkelin Taschengeld, wo er eh schon keine Kohle hat. Ja, aber trotz der ganzen Hunderttausende Euro, die sie da zusammengeklaut hat, ist Lydia schon wieder auf der Suche nach frischem Geld. Ihrer Schwiegertochter sagt sie irgendwann, sie bräuchte mal wieder einen neuen Opa.
Was sagt denn da die Schwiegertochter dazu? Die sagen einfach gar nichts, oder?
Ja, die beobachten das alle. Auch die Söhne haben ja später darüber ausgesagt, dass das irgendwann ganz normal war, dass immer wieder ältere Männer dann bei der Lydia eingezogen sind und
verschwunden oder tot.
Ja, dann halt irgendwann gestorben sind, weil das kann ja mit 82 schon mal passieren.
Ja, klar.
Aber so richtig hinterfragt hat das keiner. Ich meine, das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass die ja alle auch von den Annehmlichkeiten profitiert haben, die Lydia in der Zeit verdient hat.
Na gut. Ne? Der neue Opa. Wer ist der neue Opa?
Der neue Opa heißt Gerhard G. und Lydia lernt ihn im Frühjahr 2000 kennen. Gerhard ist 71 und seit seine Lebensgefährtin gestorben ist, lebt er alleine in einem Haus im Dorf Völksen bei Hannover. Ein kleiner Dicker, so wird Sigi ihn später beschreiben. Gerhard hat eine künstliche Hüfte und humpelt. Ein schwaches Opfer, denkt Lydia.
Lydia ist jetzt selbst schon 60, oder? Also der ist jetzt gar nicht so viel älter als sie.
Nee, der Altersunterschied wird kleiner. Ne? Sie ist aber auch in dem Alter und auch im hohen Alter noch eine sehr schöne Frau. Das heißt, sie kann sich durchaus die Männer aussuchen.
Ja, mit Charme und Charisma musst du gar nicht mal so schön sein.
Ja, das kommt allerdings bei ihr dann tatsächlich noch dazu, dass sie wirklich, muss man zugeben, für das Alter sehr, sehr gut aussieht. Und auch der Gerhard verfällt ihr natürlich. Irgendwann immer wieder besucht Lydia Gerhard in seinem unordentlichen Haus mit dem verwilderten Garten, oft mit Sigi im Schlepptau, der sich mit einer Sense um den Rasen des Hauses kümmert. Anfang Juli 2000 leiht Gerhard Lydia umgerechnet 14.000 Euro. Von dem Geld kauft sie sich ein Wohnmobil. Wenige Wochen später stellt Gerhard G. eine Kerze auf das Grab seiner Lebensgefährtin, also seiner verstorbenen Lebensgefährtin. Dann setzt er sich in seinen klapprigen Opel Kadett und fährt nach Bodenfelde. Als es später wieder zurück nach Völksen geht, sitzen Lydia und Sigi bei ihm mit im Auto. Zu Hause in Völksen trinken die drei zusammen Kaffee, danach geht Sigi nach draußen, um sich um Gerhards Garten zu kümmern. Als er wieder ins Haus kommt, sitzt Gerhard ganz starr auf seinem Stuhl. Sigi weiß, was Lydia von ihm erwartet, aber er will nicht schon wieder. Am Ende nimmt er dann doch wieder die Plastiktüte in die Hand, weil sonst alles kaputt gegangen wäre, wie er später sagt. Gerhard G. zappelt und strampelt, als Sigi ihn mit der Tüte erstickt, aber er hat keine Chance. Dieses Mal verbuddelt Sigi die Leiche des Rentners im Garten. Ich wollte nicht, dass noch einer angesteckt wird, wird er später aussagen. Und eigentlich käme jetzt der Moment, an dem alles rauskommt. Endlich, nach all der Zeit.
Wieso ausgerechnet jetzt? Was passiert?
Ja, die haben ja die Frage auch gerade schon aufgeworfen, was Lydias Verwandtschaft so macht.
Ah ja.
Jetzt hat Lydia auf einmal Streit mit ihrem Sohn, mit dem Carsten, das hatte ich am Anfang schon mal erwähnt. Mhm. Dessen zweijährige Tochter, Lydias Enkelin, hat für einige Zeit bei ihrer Oma gelebt. Und als Carsten seine Tochter zurückhaben will, will Lydia ihre Enkelin nicht gehen lassen. Mhm. Und der Carsten überlegt natürlich, was er jetzt machen kann, wenn es zum Gerichtsverfahren kommt, wie auch immer.
Ja.
Und da fällt ihm dann auf einmal wieder ein, dass seine Mutter ihm mal vor Jahren erzählt hat, dass sie zusammen mit Sigi S. mal jemanden getötet hat und auf dem Rastplatz verbrannt hat.
Die hat ihm das erzählt?
Ja.
Und da hat er sich nichts dabei gedacht, aber jetzt, wo es um ihn geht, fällt ihm das wieder ein und er sagt, oh ja, vielleicht doch nicht so schön, was Mama da macht.
Ja, also es wirkt irgendwie so. Also vielleicht hat er auch damals dieses Mordgerede von seiner Mutter nicht so wirklich ernst genommen, auch wenn ich das nicht nachvollziehen kann.
Ja.
Wenn du mir das erzählen würdest, würde ich schon mal nachfragen und gesagt, ach, die Franziska, die erzählt immer so lustige Geschichten.
Naja, na gut, natürlich, wenn jemand nachfragt, dann sagt, mach, war doch nur ein Spaß.
Ja, aber selbst seltsamer Spaß irgendwie, ne?
Mhm.
Zumindest nimmt das so ernst, dass er es jetzt irgendwie aufs Tablett bringt, wo er sich an seiner Mutter rächen will. Also geht Carsten 2001 zur Polizei und erzählt den Polizisten von der ganzen Geschichte. Und zufälligerweise hat die Nichte von Gerhard G., dem letzten Opfer, ungefähr zu diesem Zeitpunkt eine Vermisstenanzeige gestellt, weil ihr Onkel spurlos verschwunden ist. Du erinnerst dich, der Rentner, den die beiden im Garten vergraben haben von seinem verwilderten Haus.
Ja.
Also übernimmt die Kripo in Göttingen die Ermittlungen, weil es eben diese zwei seltsamen Zufälle gibt. Einmal der Sohn, der sich erinnert und sagt, ah, ich glaube, meine Mutter hat da mal wen umgebracht.
Mhm.
Und auf der anderen Seite der Verschwundene, der halt zuletzt mit Lydia zusammen war.
Mhm.
Die Kripo ermittelt und hört dabei sogar Lydias Telefon ab. Dabei hören sie zum Beispiel 2002 mit, wie Lydia über das Sparbuch von einem ihrer neuen Hausgäste spricht, einem älteren Herrn. Eine Beamtin, die das Ganze mit anhört, ist so verzweifelt, dass sie sich bei dem Rentner meldet und ihm den Tipp gibt, so schnell wie möglich bei Lydia auszuziehen. Die Polizistin ruft ihm sogar ein Taxi. Das heißt, das ist ihre Art, um einen seltsamen Zwischenfall zu vermeiden. Trotzdem kriegen die Ermittler nicht so viel Informationen zusammen, um Lydia wirklich dran zu kriegen. Also sie können ihr nichts nachweisen. Das ist mehr so ein Gefühl, die müsste es sein, die ist es, glaube ich, aber sie haben nichts in der Hand. 2004 werden die Ermittlungen deshalb eingestellt und die Akte wird geschlossen. Und höchstwahrscheinlich wäre eine der gefährlichsten Serienmörderinnen Deutschlands immer noch auf freiem Fuß, wenn Sigi S. nicht am 27. August 2007 auf dem Polizeirevier von Bodenfelde plötzlich ausgepackt hätte.
Hat er sich deswegen die Haare gewaschen und sich geduscht?
Ja, vermutlich.
Oh.
Ja.
Okay, extra für die Polizei.
Mhm.
Es ist schön, dass er es macht. Endlich.
Mhm.
Aber warum? Wieso jetzt?
Ja.
Nachdem er jahrelang für Lydia gearbeitet hat,
ja.
Morde für sie begangen hat, was bringt ihn jetzt gerade dazu?
Ja, das ist die große Frage in dem Fall. Das ist ja 13 Jahre nach dem ersten Mord, den er für sie begangen hat. Also
13 Jahre.
All die Jahre hat er den Mund gehalten. Sie hat jetzt die letzten Jahre, nachdem es die Ermittlungen gegen sie gab, die Füße stillgehalten. Aber der Sigi hat natürlich trotzdem einiges mitbekommen.
Mhm.
Sigi selbst sagt später über Lydia, nach den Morden wurde sie immer böser. Was ich auch eine interessante Formulierung finde, weil wie viel böser kann man sein als ein Mensch, der eiskalt solche Morde begeht oder in Auftrag gibt. Lydia führt weiter mit ihrem Sohn einen Sorgerechtsstreit über die Enkelin, auch das habe ich ja gerade schon gesagt, und sie legt sich außerdem dauernd mit den Nachbarn an. Im Mai 2007 stirbt erst Sigis Katze und Anfang Juni dann sein Schäferhund. Der habe ihn, so sagte Sigi selbst, immer davon abgehalten, zur Polizei zu gehen. Schließlich wollte er doch für den Hund da sein.
Oh.
Und ist auch irgendwie, so komisch das klingt, ist es irgendwie so süß, ne?
Ja, und ich verstehe es, weil der Hund war wahrscheinlich die einzige Person, das einzige Lebewesen, das ihm auch Liebe geschenkt hat.
Ja, ich glaube, jeder, der einen Hund hat, irgendwie kann das nachvollziehen. Und als der Hund dann nicht mehr da ist, ist dann scheinbar eben dieser letzte Damm gebrochen.
Mhm.
Und an einem Samstag, Mitte August, fehlt dann nur noch ein ganz kleiner Tropfen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Eine von Lydias Mieterinnen beschwert sich bei ihr über Sigis Gartenarbeit und Lydia faltet Sigi zusammen mal wieder. Doch dieses Mal, wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt, wehrt er sich gegen sie.
Mhm.
Er droht Lydia, ihr eine runterzuhauen. Aber am Ende macht das dann doch nicht und gibt doch wieder klein bei. Ein letztes Mal. Als Sigi S. das nächste Mal in den Waschkeller des Hauses will, passt plötzlich sein Schlüssel nicht mehr. Lydia hat das Schloss ausgetauscht, um ihn zu demütigen. Jetzt, nach mehr als 20 Jahren Streit und Demütigung, reicht es Sigi. Er duscht, föhnt sich die Haare, steigt auf sein Mofa und fährt am 27. August 2007 pünktlich um 10 Uhr morgens zu seiner Vernehmung bei der Polizei. Mit seiner Aussage fällt Sigi eine riesige Last von den Schultern. Er sagt: Jetzt ist es gut. Ich habe keine Albträume mehr. Ich bin zufrieden. Ich will Ruhe haben in meinem Kopf.
Oh, das kann ich mir so gut vorstellen.
Mhm.
Ja, aber damit klicken nicht nur für Sie, sondern erstmal auch für ihn die Handschellen, ne?
Ganz genau. Er hat es ja bei dem Verhör oder bei der Vernehmung angekündigt. Wenn ich hier fertig bin, klicken die Handschellen. Und genauso war es ja dann auch.
Mhm.
Der Prozess gegen das mörderische Duo beginnt am 19. Februar 2008 am Landgericht Göttingen. Lydia hat sich für die Fotografen schick gemacht. Ihre blondierten langen Locken fallen auf ihre Schultern. Sie trägt eine Bluse und leichtes Make-up. Um ihren Hals hängt eine zarte goldene Kette mit einem Kreuzanhänger. Mittlerweile ist sie 68 Jahre alt, sieht aber mindestens 10 Jahre jünger aus. Sigi S. kommt in Jeans mit Bürstenhaarschnitt und einem schwarzen T-Shirt im grellen Print. Er presst seinen Mund zusammen, das lässt seine hervorstehende Unterlippe noch mehr hervortreten. Lydia und er würdigen sich keines Blickes. Der Gutachter spricht in dem Prozess davon, dass die beiden in einer pathologischen Abhängigkeitsbeziehung standen. Keiner von beiden hätte die Taten ohne den anderen verüben können.
Mhm. Weil Lydia nicht selbst töten wollte und jemanden gebraucht hat, der die Drecksarbeit macht.
Ja, sie hat denen die Tabletten ins Essen gemischt, aber ich sag mal wirklich Hand anlegen im wörtlichen Sinne.
Das musste er.
Das musste er machen, ganz genau.
Ja, ja, ja. Gut, wir haben ja schon gesagt, Sigi ist eine sehr traurige Persönlichkeit.
Mhm.
Aber es gibt doch bestimmt ein psychiatrisches Gutachten, warum er das wirklich getan hat.
Ja, ist ja wirklich interessant. Er hat ja ganz zu Anfang, hat sie ihm ja wirklich den Auftrag gegeben und er hat es gemacht.
Ja.
Er hat nicht groß nachgefragt, so sagt das auch selber aus. Er hat das einfach gemacht.
Er hat den Befehl befolgt.
Ja, genau. Ja. Und der Gutachter erklärt das damit, dass diese Art, also wirklich Art von Familie, eine wirkliche Familie war es ja nicht, die Lydia halt für den Sigi war, die war für ihn so wichtig, dass er alles getan hat, um diese Ersatzfamilie nicht zu verlieren. Mhm. Und auch der Richter fragt Sigi relativ am Anfang des Verfahrens, ob er denn so gar nichts gefühlt hat, als er die wehrlosen alten Männer ermordet hat. Sigis Antwort sprudelt nur so aus ihm heraus. Nee, das geht einem schon nah, aber es passiert. Und da siehst du es auch wieder, es passiert,
ja,
ist halt so eine psychische Entfernung vor dem, was er getan hat.
Ja, ich habe es nicht getan, es ist passiert.
Es ist passiert, genau. Mhm. Aber es ist ja nicht passiert. Es waren seine Hände, die die Plastiktüte zugezogen,
genau,
haben. Also das ist auch so ein Ding, was man häufiger hat, wenn Mörder aussagen, dann ist es passiert oder dann ist es über mich gekommen.
Ja.
Relativ nüchtern schildert Sigi die insgesamt 4 Morde, während Lydia alles abstreitet. Ihr Verteidiger erklärt in ihrem Namen, dass Sigi die Morde alleine begangen hat, und zwar aus Eifersucht auf Lydias Ehemänner. Sie ist unschuldig und sie wird ihre Unschuld in diesem Prozess erweisen. Spoiler, das passiert nicht.
Ja, die Frage wäre dann auch, warum ist denn sie nicht zur Polizei gegangen? Sie muss doch mitbekommen haben, dass Sigi die ermordet hat, ne?
Ja, ja, das passt alles nicht so richtig zusammen.
Nein,
und
aber ein netter Versuch.
Genau, netter Versuch. Als kurz vor dem Urteil am 3. Juli 2008 der Staatsanwalt sein 3-stündiges Plädoyer hält, kaut Lydia Kaugummi. Sie ist wohl recht überzeugt davon, dass sie durchkommt. Aber sie ist ja auch lange durchgekommen,
ja,
mit der Masche, muss man ja auch sagen.
Ja.
Nach dem Urteil selbst wirkt sie weniger entspannt. Das Landgericht verurteilt sie wegen Mordes in 4 Fällen zu einer lebenslangen Haftstrafe und stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, sie kann nicht schon nach 15 Jahren auf ihre Entlassung hoffen. Sigi wird zu 12 Jahren Haft verurteilt. Sein Geständnis und seine Reue werden strafmindernd gewertet. Die treibende Kraft hinter den Morden ist nach Ansicht des Gerichtes nicht er, sondern Lydia. Und ich würde fast sagen, dass wir uns da mit dem Gericht relativ einig sind an der Stelle.
So wie du die Geschichte erzählt hast, würde ich sagen, ja. Ja, es weist sehr viel darauf hin.
Ja.
Wir haben gesagt, Lydia ist 1939, glaube ich, geboren. 2008 ist sie dann schon 70 fast.
Ja, genau, knapp fast 70, ja.
Ja, und jetzt ist gute 10 Jahre später, sitzt sie noch in Haft, und Sigi?
Ja, Sigi nicht mehr. Der hat seine Haftstrafe verbüßt und ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß, hat sich aber danach nie wieder öffentlich zu diesem Fall geäußert, was ich sehr gut verstehen kann.
Ja, das verstehe
ich. Lydia sitzt aktuell in der JVA in Vechta in Niedersachsen, ist über 80 und bestreitet die Morde bis heute. Ende 2020 versucht ein Reporter von Stern Crime mehrfach, sie für einen Artikel über den Fall zu interviewen. Nach langem Hin und Her lehnt sie am Ende ab, und zwar, weil sie kein Geld für das Interview bekommt.
Ja, Geld mochte Lydia ja immer sehr gerne. Also es passt schon, es passt schon.
Ja, das passt definitiv. Was denkst du über diesen Fall? Also wie gesagt, er ist auch irgendwie schon sehr, sehr verrückt, wenn man überlegt, wie lange das gegangen ist, ohne dass irgendwer irgendwas gemerkt hat.
Gut, es hat sich ja gezeigt, dass sie sehr, sehr viel, in Anführungszeichen, richtig gemacht hat. Ja, sie hat sich natürlich wirklich die perfekten Opfer gesucht, weil sie so lange nicht entdeckt wurde. Also diese verbrannten Leichen, die kannst du halt schwer identifizieren. Und wenn dann niemand als vermisst gemeldet wird, ja, es ist äußerst verwerflich alles. Aber ich weiß nicht, ich persönlich halte nicht besonders viel von dieser Frau.
Nee, aber ich glaube, da wärst du auch relativ alleine mit, vermute ich. Aber du hast da gerade schon was ganz Wichtiges gesagt. Ich habe jetzt für mein Buch auch ein Interview mit einem relativ bekannten deutschen Gerichtsmediziner gemacht. Ich darf den Namen jetzt noch nicht verraten, aber der hat auch mir so unter der Hand gesagt, wenn Sie den perfekten Mord begehen wollen, dann suchen Sie sich erstmal so ein Opfer aus, was irgendwie über 80 ist.
Ja.
D- so böse das halt klingt, das war eben genau das Ding. Also ich hatte ja auch schon mal bei mir im Podcast die Geschichte des Oma-Mörders von einem Krankenpfleger, der alte Omas umgebracht hat. Und da hat auch so lange keiner hingeguckt, weil wenn dann die alte Dame irgendwie morgens gefunden wird, neben dem Bett noch im Nachthemd, guckt keiner so genau nach.
Oder wenn der Opa aus dem Keller sich jeden Abend ein Bier raufholt und dann eines Tages wieder gefunden am Ende der Treppe, dann ist er halt von selbst gefallen.
Unglücklich gestürzt, ja.
Ja.
Also das Ding ist, ich habe ja jetzt nur so einen Ausschnitt erzählt und es war ja schon relativ verwirrend, weil es so viele Namen gab. Die Lydia ist ja nur, in Anführungsstrichen nur, verurteilt worden wegen vierfachen Mordes. Aber insgesamt, ich habe es dann nochmal zusammengezählt, sind 7.
Waren mehr, gell?
Ja, 7 waren es insgesamt von den Männern, die mit Lydia in irgendeiner Beziehung standen, die unter seltsamen Umständen ums Leben gekommen sind. Ja. Man darf jetzt eigentlich natürlich sich da nicht zu sehr nach draußen wagen, aber ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass sie da auch tätig war.
Ja, ich erinnere mich an, weiß nicht, ob es der erste war oder der zweite, an Wilhelm, dessen Kinder dann auch gesagt haben, das ist ganz komisch, wir vermuten Gift.
Ja.
Weißt du vielleicht, wieso es keine Obduktion gab? Kann man ja machen.
Ja, aber Obduktionen werden immer relativ ungerne gemacht und ich vermute, dass es zu dem Zeitpunkt schon zu spät war, weil die Verwandten sind in den Fällen, zumindest von denen ich das weiß in dieser Geschichte, erst zur Polizei gegangen, einige Wochen nach der Beerdigung und haben gesagt, ah, wir haben da irgendwie ein komisches Gefühl und da war die Person dann eben schon unter der Erde und so wieder ausgraben und dann nochmal obduzieren.
Das kostet.
Das kostet und das wird auch sehr ungern gemacht. Und auch in den Familien selbst ist das ja nicht unbedingt so, dass man sich da einig ist oft. Ne? Also wenn jetzt, kannst du dir ja vorstellen, irgendwer aus deiner Verwandtschaft, irgendein älterer Verwandter stirbt und dann gibt es auf einmal einen, der sagt, ich habe da ein komisches Gefühl. Lass uns den doch mal irgendwie in die Gerichtsmedizin schicken. Dann werden die anderen Verwandten sagen, nein, 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 wollen wir jetzt mal hier nicht.
Ja, Blödsinn, du spinnst schon wieder, du liest zu viele Krimis.
Du hörst zu viele Podcasts und man will ja vielleicht auch, das ist ja auch verständlich, wenn jemand gestorben ist, den man sehr lieb hat, dann will man ja auch damit abschließen und will dann nicht nochmal die Wunde aufreißen, weil irgendwer behauptet, der könnte irgendwie und diese Gesamtschau der Fälle, die haben wir jetzt natürlich, aber das hatten die Verwandten ja nicht. Also die wussten ja nicht, dass die Lydia schon vor ihrem Opa oder vor ihrem Onkel, der gerade gestorben ist, schon 5 andere Männer hatte, die ebenfalls nicht besonders lange gelebt haben. Ich habe noch eine Frage für dich zum Abschluss.
Okay.
Und zwar bist du ja auch True Crime-Expertin, ja?
Ja.
Ja, ja, sei mal nicht so bescheiden.
Ja, das so, kann man, ja.
Das kann man so sagen.
Kann man schon so sagen, ich wehre mich nicht.
Außerdem hast du in meiner Lieblingskinderserie, aber das können wir gleich vielleicht mal erzählen, das ist Franziska ein bisschen unangenehm, aber ich rede da sehr gerne drüber.
Es ist mir nicht unangenehm, ich stehe dazu.
Also jedenfalls, du hast ja auch schon einige Mörderinnen, glaube ich, in deinem Podcast gehabt. Glaubst du, dass Frauen anders morden als Männer?
Es wird ja immer behauptet, dass Frauen mit Giftmorden und Männer nicht. Das ist nicht wahr. Männer morden auch mit Gift, aber Männer begehen eher brutale Gewalttaten, als dass sie quasi so hinterfotzig irgendjemand Gift reinmischen, was wohl auch einfach an der Körperkraft liegt.
Ja, nachvollziehbar.
Es ist leichter, irgendjemanden zu erstechen, wenn man die Kraft dazu hat im Arm und sich nicht so Sorgen machen muss, dass das Opfer sich jetzt wehrt und dann vielleicht doch körperlich stärker ist als man selbst. Und deswegen eine Frau, die jemanden töten will, wo sie denkt, naja, Messer komme ich vielleicht nicht so gut zurecht, nimmt halt Gift. Oder eben nicht nur eine Frau, sondern generell Personen. Aber wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, es gibt weniger SerienmörderInnen als Serienmörder.
Warum glaubst du, ist das so?
Vielleicht sind halt einfach die SerienmörderInnen nicht so bekannt, weil ihre Morde, ihre Serienmorde nicht ans Licht kommen, weil es so gefinkelt ist.
Ach, jetzt hast du gefinkelt wieder eingebaut, wie schön. Ja, aber ich glaube, da könnte tatsächlich was dran sein, weil wenn die sich alle so einstellen, wie sich die Lydia angestellt hat, dann ist das durchaus wahrscheinlich, weil da eben keiner so genau hinschaut, wenn eben der 82-jährige Opa auf einmal nicht mehr aufwacht am nächsten Morgen. Und bei männlichen Serienmördern hast du ja häufiger zumindest auch diese sexuelle Motivlage, dass es ums Quälen geht und eben auch auch manchmal darum, ein Zeichen zu setzen, die Leichen zu drapieren und zu zeigen, guck mal, was für ein toller Hecht ich hier bin, dass ich hier die Leute umbringe. Na?
Ja, das machen Frauen weniger.
Ja.
Dieses Präsentieren der Leichen.
Genau. Wahrscheinlich aus einem ähnlichen Grund, warum sich Männer einen Porsche kaufen. Oh Gott, jetzt kriege ich auch wieder ganz viele böse Nachrichten. Aber du weißt, in welche Richtung das geht. So, ne? Dieses ja, sich zu zeigen und zu sagen, yeah, ich bin so ein cooler Typ.
Schau her, was ich kann.
Schau, was ich kann. Ganz genau. Spannend. Ich werde diese Frage gleich mal weiterreichen. Ich habe ja schon angekündigt, am Ende der Folge gibt es ein Interview mit Julia Shaw, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt in ihrer eigenen Reihe auf TV Now. Aber vorher möchte ich dich noch ein bisschen ausquetschen.
Machen wir was Schönes zum Abschluss, meinst du?
Wir machen was Schönes zum Abschluss, genau.
Reden wir über mich, reden wir über was Schönes.
Ja. Reden wir über was Schönes. Franziska Singer. Das war eine schöne Überleitung. Ja, wir haben jetzt schon einige Podcasts zusammen gemacht, aber den schönsten Fact über dich hast du mir einfach vorenthalten. Das musste ich dann auf deiner Instagram-Seite erfahren.
Ich kann dir doch nicht alles über mich erzählen.
Jetzt stimmt, es ist wie bei einem guten Date. Man muss immer so ein bisschen noch Spannung lassen.
Ja.
Franziska hat nämlich in meiner als Kind absoluten Lieblingsserie mitgespielt.
Mhm.
Nämlich Tom Turbo. Ich glaube, jetzt denken alle Leute, der ist verrückt und keiner kann sich an diese Serie erinnern. Aber das war in Österreich war es auf jeden Fall ein Hit, ne? Ich glaube, in Deutschland auch.
Ja, absolut. Es wundert mich eigentlich, dass du das gesehen hast, weil es lief doch nur im ORF, oder? Oder läuft immer noch?
Also vielleicht kurz, kannst du kurz den Menschen, den jungen Menschen, es gibt ja auch junge Menschen, die uns hören, erklären, worum es da ging. Um ein sprechendes Fahrrad, habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, Tom Turbo ist ein sprechendes Fahrrad, das kann 111 Tricks, es ist rot und gelb und arbeitet mit Thomas Breziner zusammen, der sehr viele Kinderbücher geschrieben hat und eben auch die Tom Turbo-Reihe erfunden hat.
Mhm.
Und dann gibt es auch in jeder Folge ein oder zwei Kinderdetektive und die lösen dann zusammen einen Fall. Und als Kind oder als Erwachsener zu Hause vor dem Fernseher kannst du dann auch mitraten. Es gibt, ich glaube, 5 Fragen in jeder Folge. Und dann kannst du den jeweiligen Buchstaben von der Antwort dann aufschreiben. Heutzutage wahrscheinlich eine E-Mail schicken oder früher musstest du halt anrufen.
Ah, das gibt's immer noch?
Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob noch neue Folgen gedreht werden, aber vor ein paar Jahren schon, ja.
Großartig.
Genau, und dann kannst du was gewinnen. Ich habe das auch geliebt als Kind.
Aber weißt du, warum ich das kannte? Weil der Thomas Breziner ist ja eigentlich bekannter als Autor.
Mhm.
Und meine Lieblingsbücher als Kind war die Knickerbocker-Bande.
Ja.
Kennst du das noch?
Natürlich. Die war großartig.
Ja, und die spielt doch, glaube ich, auch in Österreich, oder?
Ja, natürlich. Thomas Breziner ist ein österreichischer Autor.
So hat es angefangen mit meiner Österreich-Verrücktheit.
Mm.
Daran hat es gelegen. Und deswegen kannte ich das irgendwie. Und ich glaube, dass das bei uns auch irgendwo auf irgendeinem dritten Programm dann ausgestrahlt wurde.
Mm-hmm.
Und weil ich die Bücher ja kannte, habe ich das dann auch geguckt. Und da habe ich dich aber damals noch nicht entdeckt, weil da kannte ich dich ja noch gar nicht.
Mm-hmm.
Und du hast da mitgespielt und warst eine Prinzessin.
Eine Prinzessin, genau. In der Folge Der doppelte Prinz. Die kann man auf YouTube finden. Und soll ich noch ein bisschen was darüber verraten?
Ja, bitte. Wie alt warst du da?
Ich war 19 und habe aber ein Kind gespielt. Ich weiß nicht, wie alt ich da sein sollte, aber vielleicht 14 oder so.
Okay.
Und sie haben mich halt in ein Barockkleid gesteckt und hatten Probleme, eins zu finden, wo mein Busen nicht oben drüber quillt, weil ich sollte ja nicht so erwachsen wirken.
Haben die das dann alles da abgebunden, damit du aussiehst wie so ein Kind? Weil sonst geht das ja alles bei so Barockkleidern nach oben.
Ja, eben. Es wird so raufgepusht und deswegen musste ich einige anprobieren, bis sie gesagt haben, okay, ja, das können wir im Fernsehen so zeigen.
Oh nein.
Naja, du willst nicht ein Kind mit einem Wahnsinnsdekolleté da zeigen.
Nee, das stimmt. Das wäre ein bisschen seltsam.
Ich habe ja keine Erwachsene gespielt.
Man hätte ja auch direkt ein Kind casten können, eigentlich.
Aber ich habe immer schon jung ausgesehen im Gesicht.
Das hast jetzt du gesagt. Wenn ihr Franziska sehen könntet. Also kein Tag älter als 19.
Mhm. Kein Tag älter als 35.
Ach Quatsch. War das deine erste Rolle eigentlich?
Ja, war meine erste Fernsehrolle.
Und warst du richtig aufgeregt?
Ja, und ich war auch aufgeregt, weil ich ja Tom Turbo kennengelernt habe.
Ist wahrscheinlich in echt nicht ganz so spektakulär, oder? Oder konnte der wirklich diese ganzen Sachen?
Das war sehr, sehr spannend, wie sie den steuern. Das habe ich toll gefunden. Ja, und ich war aufgeregt, weil ich es halt als Kind selbst so gern angeschaut habe. Also es war schon wirklich was sehr Spezielles für mich.
Das kann ich mir vorstellen. Weil ich habe ja jetzt gelernt bei meiner Fernsehsendung, dass Fernsehen einfach sehr viel Warten erstmal ist.
Ja.
Man sitzt die ganze Zeit rum und wartet, dass irgendwas passiert und dann muss es auf einmal ganz schnell gehen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war.
Ja, natürlich. Ist immer das Gleiche.
Bei dem Dreh von meiner allerersten Sendung, wo ich sowieso total aufgeregt war und dahin kam und dann hieß es auf einmal, ja, da fehlt noch ein Objektiv. Wir müssen jetzt mal gucken, das müssen wir erstmal besorgen. Ist erstmal zu Mittag und dann sitzt man da rum und dann heißt es auf einmal, Philipp, du musst in 10 Minuten da und da sein. Denkst du so, was?
Ja, also es kommt vor, dass man 2 Stunden herumsitzt und nicht mehr weiß, was man noch tun soll, weil die Nase ist schon leer gebohrt.
Ja.
Und hat das Hirn schon längst ausgeschaltet. Und dann plötzlich heißt, so und jetzt drehen wir das. Und jetzt ist aber die Szene dran, wo ich auf einmal heulen muss oder irgendwas Großes ist. Und was? Jetzt? Jetzt, ehrlich? Gib mir Vorlaufzeit.
Ja, ja, das habe ich auch gelernt. Also Vorlaufzeit, also du hast viel Wartezeit, aber nicht unbedingt viel Vorlaufzeit. Weil dann, wenn es losgeht,
ja, dann geht's los.
Dann heißt es auf einmal so, wirst auf die Bühne geschubst und los geht's.
Aber als Schauspieler bist du halt auch eigentlich die unwichtigste Person am Set. Vollkommen zu Recht.
Ich glaube, als Moderator auch.
Ja, das wollte ich jetzt
nicht so sagen, aber du hast es gedacht. Ja, ja, es ist schon okay. Und ich meine, das war sogar, also in dem Fall ist es ja sogar meine eigene Sendung. Also ich habe immer gedacht, weißt du, man wird da in so einer Sänfte ans Set getragen, man bekommt Weintrauben.
Kann man natürlich machen.
Kann man machen.
Aber dann hassen dich alle. Zu Recht.
Ja, und dann hast du wahrscheinlich auch nur eine Sendung gehabt und das war es dann auch.
Ja.
Aber ich habe zumindest gesagt, fürs nächste Mal möchte ich gerne glitzernde Showtreppe haben. Das fände ich schön.
Okay, ja. Wie wäre es stattdessen mit glitzernden Socken?
Das wäre auch gut. Da muss ich nur noch steppen lernen, dass ich dann da so runtersteppe, weißt du? Das wäre schön. Dann würde ich dich auch sehr gerne einladen.
Oh, das wäre schön.
Aber da musst du ein Barockkleid anziehen.
Gar kein Problem. Wenn es übergehen darf, sehr gerne.
Sehr, sehr gerne. Sehr schön. Siehst du, da haben wir alle was, worauf wir uns freuen können. Ich mit Glitzersocken und Franziska im Barockkleid.
Mhm.
Es war wieder sehr schön, dass du da warst und ich hoffe, ich werde noch mehr interessante Drehs aus deiner Vergangenheit noch auf deiner Instagram-Seite finden.
Ja, und wir müssen jetzt demnächst planen, wann du wieder bei mir bei Darf's ein bisschen Mord sein zu Gast bist.
Sehr gerne. Ich bin gespannt. Du suchst ja immer großartige Fälle aus, sehr ausgefinkelt, habe ich es richtig gesagt?
Das passt in dem Fall nicht.
Nein, sehr gefinkelt, sehr gefinkelt.
Du kannst üben.
Ach Mann, ich übe. Wenn ich zum Beispiel Tatort Wien gucke, dann schrieg ich Franziska nachher mal Sprachnachrichten, weil ich ein neues österreichisches Wort gelernt habe, so wie neulich Umsiedlungskarton. In Deutsch würde man einfach sagen Umzugskarton, aber Umsiedlungskarton klingt natürlich schöner.
Ja, definitiv. Ist auch das bessere Wort für Scrabble.
Viel, viel besser, das stimmt. Also, wir sehen uns das nächste Mal oder hören uns das nächste Mal bei dir in der Folge. Werden wir natürlich bei Instagram und bei Facebook ankündigen. Also auf jeden Fall auf Folgen drücken, das sowieso. Und auch, wenn ihr den Podcast irgendwo hört, auch da auf Folgen drücken. Ich darf noch nicht sagen, warum, aber zumindest bei Verbrechen von nebenan könnte sich das sehr lohnen, wenn ihr auf Abonnieren drückt.
Ja, dann mach das.
Ja, das war ein Teaser. Also, Franziska, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal bei Darf's ein bisschen Mord sein.
Bussi, Baba.
Tschüss. Ich habe euch ja noch ein Interview versprochen und zwar mit der Rechtspsychologin Julia Shaw, denn es ist ja relativ ungewöhnlich, rein zahlenmäßig, dass Frauen zu Serienmörderinnen werden und darüber wollte ich natürlich mit ihr sprechen. Julia, Lydia L., also die Frau aus unserem Fall, konnte jahrelang Männer töten, ohne dass irgendwer ihr auf die Spur gekommen wäre. Liegt das vielleicht auch daran, dass wir uns einfach nicht vorstellen können, dass eine Frau solche Taten begeht?
Ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Ich glaube, vor allem Sexarbeiterinnen werden oft stigmatisiert und werden oft angenommen, dass sie zu schlimmen Taten fähig sind. Ich glaube eher, dass wenn man Methoden benutzt wie Vergiften, dass man nicht auffliegt, weil es einfach nicht so gewalttätig erscheint und weil es da nicht dieselben Beweise gibt. Also ich glaube, eher geht es darum, dass wir nicht erkennen, wenn jemand vergiftet ist in einer solchen Situation, als dass man einer solchen Frau sozusagen das nicht zutrauen könnte.
Du hast es gerade schon angesprochen. Lydia L. hat ihre Männer mit Gift betäubt. Ist das eine typisch weibliche Mordmethode, falls es sowas überhaupt gibt?
Ich glaube, eine typisch weibliche Mordmethode gibt es nicht. Ich glaube, was aber interessant ist, ist, dass von Menschen, die andere vergiften, sind viele oder überdurchschnittlich viele davon Frauen. Also meistens bei Männern sieht es viel gewalttätiger aus, wenn sie jemanden ermorden. Es ist, könnte man sagen, blutiger. Und bei Frauen wird es auch manchmal blutig, natürlich. Aber Gift und andere Methoden, die einfach nicht ganz so grausam sind, sind bevorzugt. Und ich glaube, das passt an sich, wie Frauen auch sozialisiert sind und wie sie umgehen mit anderen Menschen an sich und dass wir einfach weniger gewalttätig sind insgesamt als Männer.
Es gibt ja Hinweise darauf, dass Mörderinnen in den letzten Jahren vermehrt auch zu, in Anführungsstrichen, männlichen Mordwaffen wie zum Beispiel Schusswaffen greifen. Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, dass wir nicht wirklich wissen, warum das so ist. Ich glaube, dass wir an sich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen sehen, dass Männer und Frauen ein bisschen gleicher werden, gesellschaftlich gesehen. Und dazu passen dann auch, dass man vielleicht zu ähnlicheren Methoden greift, wenn es um Gewalttaten geht. Es wird oft argumentiert, dass weil es jetzt mehr Geschlechtergleichheit gibt, dass es auch bei Straftaten dazu führt, dass wir sozusagen als Frauen eher zu solchen Methoden greifen, wie es Männer traditionellerweise getan haben. Aber ich wäre da ganz vorsichtig, weil das hat auch einfach damit zu tun, wie einfach man an Waffen kommt. Es hat damit auch zu tun, wie viel man in der Öffentlichkeit ist, dass man zum Beispiel Führerscheine hat. Also es kommt auch mit Freiheiten zusammen, die natürlich positiv sind, die aber natürlich jetzt ermöglichen, dass Frauen auch einfach in allen Aspekten des Lebens ähnlicher aussehen und agieren können wie Männer.
Lydia L. hat mindestens 4 Männer ermordet und gilt deshalb als Serienmörderin. Warum sind weibliche Serienmörderinnen, ich habe es ja gerade schon gesagt, so selten?
Serienmörder sind auch sehr selten. Ich glaube, da hat uns das Fernsehen getäuscht. Ich glaube, wir glauben alle, dass es viel mehr Serienmörder gibt, als wirklich der Fall ist. Es ist wahnsinnig ein Ausnahmezustand, wenn ein Mensch mehrere Menschen vor allem nicht gleichzeitig umbringt, also so nacheinander, mit vor allem wenn da Jahre dazwischen liegen. Das ist ungewöhnlich zum Teil, weil meistens Mörder auffliegen, also meistens entdeckt man, es wird ja meistens jemand vermisst. Und dann kommt natürlich die Polizei und klopft an der Tür und entdeckt dann auch meistens tatsächlich ziemlich schnell, was da passiert ist und löst auch Mordfälle sehr oft sehr schnell. Und dementsprechend ist es sehr selten. Aber warum ist es vielleicht noch seltener bei Frauen? Auch da, weil insgesamt Mord einfach seltener ist. Also klar, also die Prozente von Frauen, die ermorden und davon dann auch noch die noch kleinere, die Mini-Prozente, die Serienmörder sind, da bleiben halt nur noch ein paar Frauen über.
In diesem Fall ist das Motiv ganz klar Habgier. Das ist wohl, würde ich sagen, Unisex. Morden Frauen denn sonst aus anderen Motiven als Männer?
Ja, meistens schon. Also meistens ist Mord ein Fall, wo ein Mann einen anderen Mann umbringt. Also das sind fast alle Morde sind in dieser Situation. Und da geht es auch meistens darum, dass es ein Streit ist, der außer Kontrolle gerät. Und das ist statistisch natürlich ganz anders als bei Frauen, wo es oft auch um Streite geht. Aber meistens geht es darum, dass sich eine Frau wehrt gegen einen Mann, der gewalttätig war ihr gegenüber. Vor allem in einer häuslichen Gewaltsituation. Also das ist ganz anders. Frauen, die Menschen umbringen, bringen auch überdurchschnittlich Männer um. Aber Männer bringen auch meistens nur Männer um. Also die meisten, die umgebracht werden, das hört sich ganz, ganz kalt an, aber sind Männer. Natürlich in häuslicher Gewaltsituation ist das teilweise dann auch, dass Frauen natürlich leider umgebracht werden. Aber das ist schon eine bestimmte Situation. Also Frauen greifen zu anderen Methoden und eskalieren meistens in anderen Situationen als Männer, was Mord angeht.
Hat das damit zu tun, dass Frauen andere Charakterzüge haben als Männer, also vielleicht emotionaler sind? Oder wie erklärst du dir das?
Ich glaube nicht, dass Frauen unbedingt ein anderes emotionales Wesen haben. Es kann sein, also es gibt, glaube ich, schon viel zu sagen dafür, dass wir Frauen zum Beispiel mehr beibringen, was Empathie angeht, was auch Deeskalierung angeht von Situationen. Und es ist ja von klein auf, wird uns ja gesagt, benimm dich und sei vorsichtig und halt dich zurück und dass man sich, man könnte das auch negativ ausdrücken, kleiner macht. Und bei Männern ist das manchmal natürlich auch der Fall, dass man auch Jungen das beibringt, aber bei vielen auch nicht. Und da wird oft angenommen, ach, Jungs sind halt so, die sind halt groß und die sind halt aggressiv und die hauen sich halt manchmal und sie laufen hier frei rum. Und das wird Jungs nicht gesagt. Und ich glaube, dementsprechend werden sie auch anders erzogen. Und was das heißt, ist, dass in Mordsituationen und in Situationen, wo es um Streite geht, wo es dann auch um Wut geht zum Beispiel, wo jemand wütend ist auf jemand anderen, ist es eher, dass Männer, glaube ich, auch nicht die richtigen Tools haben. Also die haben nicht unbedingt die richtige Sozialisierung einfach, damit sie gute Entscheidungen treffen. Und natürlich die schlimmste Entscheidung oft ist Mord. Ich sage jetzt nicht, dass sie nicht trotzdem schuldig sind. Natürlich ist der Mensch, der einen anderen ermordet, der Schuldige. Dennoch ist die Sozialisierung, glaube ich, auch mit Schuld daran, dass es diese Geschlechtsunterschiede gibt.
Gibt es auch weibliche Sexualmörderinnen?
Es gibt Frauen, die Männer ermorden aus sexuellen Gründen oder wo ein sexueller Grund ein Teil davon war oder eine Motivation war. Aber meistens hat das eher mit Eifersucht zu tun oder ähnlichen psychologischen Aspekten und nicht, könnte man sagen, in Anführungszeichen nur mit Sex. Allerdings bei Männern geht es auch oft nicht nur um Sex, aber es ist, glaube ich, schon was anderes, weil auch da bei Männern ist, glaube ich, eher die Annahme, eine Frau hat mich abgewiesen, die ich möchte in Anführungszeichen diese Frau besitzen und behandle sie als ein Objekt, das ich nehmen kann, wenn ich es will. Und dann kommt es manchmal zu Mord. Und das sieht man bei Frauen nicht wirklich.
Laut Kriminalitätsstatistik morden Frauen viel seltener als Männer. Woran liegt das? Was glaubst du?
Also insgesamt sind Frauen einfach weniger gewalttätig als Männer. Und dementsprechend, würde ich sagen, gibt es auch weniger Mord. Für mich passt das zusammen, also die Statistiken, weil meistens ist es ja auch so, dass Gewalt schon passiert und dann eskaliert es zu Mord. Also ein Streit, ein physischer Streit, wo man eh schon kämpft und dann kommt es zu Mord. Und wenn es diesen Streit gar nicht gibt, beziehungsweise weil Frauen ja viel weniger sich in solchen Situationen befinden oder Streit anfangen, auch in physischem Streit, kommt es auch viel seltener dann zu den Konsequenzen, zu den extremen Konsequenzen wie Mord.
Dankeschön, Julia. Das war auch für mich ziemlich spannend. Ihr seht also, Frauen morden durchaus anders als Männer. Mehr von Julia Shaw seht ihr übrigens ab sofort bei Mörderische Frauen auf TV Now. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende der Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zugehört habt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.
Audio Now.